So, jetzt darf ich vielleicht mal den Mino nach vorne bitten. Wo ist der Mino? Kannst du euch dein Papa mitnehmen? So, Mino, heute gehen wir nach Israel. Wir werden einen sehr weiten Weg machen. Und zwar, ich werde euch heute natürlich auch den großen Kindern erklären, was der Jakob alles gemacht hat. Der Jakob war also hier von Beersheba hochgewandert, weiten, weiten Weg nach Haran. Das waren ungefähr 850 Kilometer. Und eine Tagesreise. Und sie hat alleine mindestens 30 Tage gebraucht, bis er dran gekommen ist. 30 Tage. Jetzt, du kannst dir das noch nicht so vorstellen, wie viel ein Meter ist. Weißt du, wie viel ein Meter ist? Ich zeige dir, wie viel ein Meter ist. Ich habe hier einen Meterstab. Und du hast gerade, dein Papa, der hat dich gerade in der Hand, der beste Papa bestimmt der Welt. So, und es gibt noch einen größeren Papa. Schauen wir mal, wie groß du bist. Du bist ja schon gewachsen. Du bist also jetzt schon genau einen Meter in acht. Also jetzt weißt du schon, wie viel der Meter ist. Du bist größer schon als ein Meter. Wow. Und jetzt kannst du jetzt wirklich mal an die Erwachsenen eine Frage. Wie viele Meterstäbe bräuchte ich jetzt, um diese Strecke zu laufen, die also der Aber wie viele solche Meterstäbe bräuchte ich, um endlich ans Ziel zu kommen? Wer ist wohl in Mathe reden gekommen? Bei 850 Kilometer. Genau. 425.000 solche Meterstäbe bräuchte ich, damit ich ans Ziel komme. Stell dir mal vor, hier ist schon unheimlich viel. Ne? Ja, du darfst dich übersetzen. Das war jetzt nur eine kurze Geschichte, aber ich wollte dir einfach zeigen, wie lang, wie weit man laufen muss. Ganz, ganz, ganz weit. Wenn du mit deinem Papa da diese Strecke laufen würdest, dann würdest du bestimmt die doppelte Zeit brauchen. Genau, irgendwann wird die Füße wehtun. Ja, das ist heute eigentlich ein sehr ernstes Thema. Ich habe persönlich noch nie dieses Thema gehört in einer Predigt und darum habe ich mir gesagt, naja, wenn du es noch nie gehört hast, dann musst du es ausarbeiten. Dieses Thema heißt die Angst in Jakob. Und wenn man sich auch mal das Leben von Jakob überlegt, er ist also geflohen vor seinem Bruder, den Esau, der wollte ihn also töten und ging dann praktisch diesen weiten Weg auf Anraten seines Vaters, den Isaak. Und er war dann 20 Jahre in der Fremde, eben in Haran. Und ich habe also gestern einmal ganz interessanterweise diesen Namen studiert. Dieser Name hat eine doppelte Bedeutung. Und zwar, es gab also den Terach. Der Terach, der hatte drei Söhne mit 70 gezeugt. Einer war, der erste, wer war's? Abraham. Der zweite, der Nahor. Und der dritte war der Haran. Ja, und der Haran, er ist also von Terach gestorben. Und komischerweise, als sie gemeinsam von Chaldea ausgewandert sind nach Haran. Sie sind ja aus Ur raus und diesen Befehl hat es nicht der Abraham gegeben, sondern der Terach, sein Vater. Und da haben sie dann einen Zwischenstopp gemacht, oben in dieser Gegend hier, um das zu zeigen. Das kann man also hier nicht sehen, weil das nur Israel ist, sondern hier also in Haran. Ihr könnt euch das dann später noch genauer anschauen. Und das ist, wie gesagt, ungefähr 850 Kilometer weg. von Beersheba. Beersheba, das ist ja Israel.
Und ich werde heute euch erzählen über seine Rückkehr, als er also nach 20 Jahren wieder zurückgegangen ist, mit einem ganz wehen Herzen und wie das überhaupt dann auf dieser Reise, was er da alles erlebt hat. Also, Jakob hat ein sehr verzagtes Herz gehabt und ich möchte hier noch zwei Bibeltexte anführen, bevor ich dann mit dem Thema beginne. Der erste Bibeltext kommt aus Sprüche 15, Vers 13. Und der zweite aus Sprüche 17, Vers 22. Und das sind Merkverse, die ich euch besonders ans Herz legen möchte, wenn ihr selber mal in so einer Situation seid. Und ich kann mich gut erinnern an den Benjamin, meinen Sohn, der hat diese Woche wirklich eine sehr schwere Prüfung machen müssen. Und da war das Herz bestimmt oft sehr, sehr betrübt, weil das war ein sehr schwieriges Thema. Und er hat sich da wirklich teilweise durchgequält. Er hat also teilweise noch abends um 1 Uhr auch noch gearbeitet. Sprüche 15, Vers 13. Ein fröhliches Herz macht das Angesicht heiter, aber durch ein betrübtes Herz wird der Geist niedergeschlagen. So steht es in der Schlachterbibel. Und Luther sagt, ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht, aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch der Mut. Es ist interessant, da mal verschiedene Übersetzungen zu lesen. Also wir müssen immer versuchen zu vermeiden, dass unser Herz betrübt ist. Aber ihr wisst ja selber, das ist nicht ganz einfach. Sprüche 17, Vers 22 habe ich dann noch als zweiten Text. Es ist immer so schön, wenn man das Rascheln der Bibeln hört. Das gibt es nicht so in der Kirche, ne? Da hört man nur das Rascheln der Liederbücher. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz fördert die Genesung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Oder bei Luther, ein fröhliches Herz tut den Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Also nicht so gut, ne? Wenn man also so lebt. Aber wie gesagt, wenn man da jetzt auf der Wanderung ist, von Haran wieder zurück nach Israel, und die Gebeine dann so schlecht vorwärts gehen, dann ist es nicht so schön. Zum Beispiel von Jerusalem nach Damaskus, Syrien, ja, hört man ja jetzt in letzter Zeit immer wieder, dass so viele Syrer zu uns nach Deutschland kommen, angebliche. Das sind ungefähr 250 Kilometer. Das ist auch ziemlich weit. Ihr könnt euch aber vorstellen, als also der Jakob wieder zurückgegangen ist von seinem Schwiegervater, den Laban, da ging es natürlich viel langsamer, denn er hat ja sehr viel Vieh und Familie dabei gehabt. Und da war er mit Sicherheit vielleicht ein Vierteljahr unterwegs. Ein Thema, das mich immer wieder interessiert, das ist die allerletzte Zeit, die Gnadenzeit. Und wir wissen also als Sieben-Tags-Adventisten und nicht nur wir, seit 1844 gibt es keine Zeitberechnung mehr. Also wir leben in der allerletzten Zeit. Und diese Zeitspanne von 457 bis 1844 nach Christus ist diese große Zeitspanne von 2300 Tagen gleich Jahren, also 2300 Jahre. Und das ist also praktisch dann die allerletzte Zeit, die wir jetzt haben seit 1844. Und es ist wirklich eine sehr ernste Zeit und wir müssen uns da genau darauf konzentrieren, was wir in unserem Leben tun. Und das ist heute das Thema. Wir lesen in 1. Mose 32, Vers 1, und Laban, der Schwiegervater von Jakob, stand am Morgen früh auf, küsste seinen Engel und seine Töchter und segnete sie. Dann ging er und kehrte wieder an seinen Ort zurück. Also ihr müsst euch vorstellen, der Jakob, der ist einfach über Nacht weggegangen und der Schwiegervater war wie aus allen Wolken und hat ihn dann irgendwann eingeholt und das war dann schon die erste Gefahr. Da hätte es dann schon zu einer ziemlichen Reiberei kommen können. Aber der liebe Gott hat eingegriffen und hat also den Laban dann noch gewarnt, den Jakob ja nichts anzutun. Und dann haben sie sich doch gütlich getrennt. Jakob hat sehr viel Gut mitgenommen, sehr viele Herden, wird also in der Bibel genau beschrieben, was er da alles mitgenommen hat. Und es war spitz auf Knopf, sagt man, ne? In Franken. Es war sehr gefährlich. Nachdem Jakob sich von seinem Schwiegervater verabschiedet hatte, ging Jakob mit seiner Familie wieder seines Weges in die Richtung Kanaan. Ja. Es ist sehr interessant, dass sein Vater, der Abraham, also sein Großvater, der Abraham, diesen Weg auch schon gegangen ist vor Jahren und jetzt tritt praktisch auch sein Enkelkind diesen Weg wieder an. Obwohl Jakob Haran auf göttliche Weisung verließ, zog er den Weg, den er vor 20 Jahren als Flüchtling gewandert war, nicht ohne Befürchtungen zurück. Also er hatte Angst. Seine Sünde, der Betrug am Vater, stand ihm immer vor Augen. Er wusste, dass seine lange Verbannung die Folge jener Schuld war. Was war seine Schuld? Das weiß man, wenn man weiter vorblättert. Er hat praktisch sich dieses Erstgeburtsrecht. Er hat da betrogen, ja, ganz massiv. Und es hat also seinen Bruder massiv geärgert, obwohl er es eigentlich schon verloren hat, ja, durch dieses Linsengericht. Aber man ist ja so vergesslich. Tag und Nacht grübelte er über diesen Dingen nach. Und wegen der ständigen Gewissensbisse verlief die Reise sehr traurig. Als er in der Ferne die heimatlichen Berge gesehen hat, war das Herz des Patriarchen tief bewegt. Seine ganze Vergangenheit stieg vor ihm auf. Und auch da muss ich jetzt wieder dran denken, als der Josef nach Ägypten gekommen ist, hatte er wahrscheinlich ähnliche Empfindungen gehabt. Er wusste ja auch nicht, was auf ihn zukommt, nachdem ihn seine Brüder verkauft haben. So ähnlich stelle ich mir das hier auch vor. Allmählich, allein und mittellos ist er damals ausgezogen. Oder eh vom Zorn seines Bruders Esaus geflohen. Nun kehrt er als Ehemann, Vater und reicher Herdenbesitzer zurück. Doch was ihm trotz seines materiellen Reichtums fehlte, ist die Versöhnung mit Esau. Und mein Vater, lebt er noch? Ich weiß nicht, ob er es gewusst hat, aber seine Mutter war schon gestorben, die Rebekka, die ihn ja letzten Endes zu dieser Sünde verführt hat. Und das ist natürlich furchtbar, so etwas, wenn die Mütter ihre Söhne nicht mehr sehen und umgekehrt. Je mehr sich seine Wanderung ihrem Ende zuneigte, desto stärker wurden die sorgenvolle Ahnung, die Gedanken an die Begegnung mit seinem Bruder Esau. Der Erbe kehrt heim. Befürchtungen von Esau stiegen Jakob sicherlich immer wieder durch den Kopf. Die Erbforderungen. Ihr wisst ja selber, beim Geld hört oft die Freundschaft auf. Und das ist auch das Problem, dass die Menschen hier so, ja, letzten Endes geizig und habgierig sind. Aber wir wissen ja, Geiz ist der Wurzel allen Übels. Wir lesen jetzt mal gemeinsam 1. Mose 32, Vers 2 bis 6. 1. Mose 32, Vers 2 bis 6. Jörg hat uns ja heute auch schon viel von Mose gesagt, aus dem Mosebuch, aus 1. Mose. Und hier sind wir jetzt ab Kapitel 32. Da heißt es also, nachdem er sich, wie gesagt, von Laban verabschiedet hat: Jakob aber ging seines Weges, da begegnete ihm Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach Jakob: Das ist das Heerlager Gottes. Und er gab jenen Ort den Namen Mahajanim. Und Jakob sandte Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau ins Land Seir, in das Gebiet von Edom. Diesen gebot er und sprach: So sollt ihr zu meinem Herrn Esau sagen: So spricht dein Knecht Jakob. Ich bin bei Laban in der Fremde gewesen, in Haran vielleicht, und habe mich bisher bei ihm aufgehalten. Und ich habe Rinder, Esel und Schafe, Knechte und Mägde erworben, und ich sende nun Boten, um es meinen Herrn zu berichten, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Das ist interessant, was hier der Jakob von sich gibt. Er spricht von sich Knecht und zu Esau sagt er meinen Herrn. Also man merkt schon, in diesen 20 Jahren hat sich einiges ereignet. Aber mit all den Erinnerungen daran kam Jakob auch der tröstliche Gedanke an Gottes Gnade und die Verheißung seiner Hilfe und Führung wieder ins Gedächtnis. Ja, was hat ihn Gott denn versprochen? Das lesen wir ein paar Seiten weiter vorne. Und zwar im Kapitel 28, Vers 10 bis 15. Kapitel 28, Vers 10 bis 15. Jakob aber zog von Beersheba aus und wanderte nach Haran, wie ich es vorhin gezeigt habe. Und er kam an einen Ort, wo er über Nacht blieb, denn die Sonne war untergegangen, und er nahm von den Steinen jenes Orts und legte sie unter sein Haupt und legte sich an dem Ort schlafen. Vers 12. Und er hatte einen Traum, und siehe, eine Leiter war auf der Erde aufgestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel. Und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und siehe, der Engel stand über ihr und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und deine Nachkommen sollen werden wie der Staub der Erde. Und nach Westen, Osten, Norden und Süden sollst du dich ausbreiten. Und in dir und in deine Nachkommen sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und da sind wir jetzt hier im gleichen Boot. Und siehe, ich bin mit dir und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Also wunderbare Verheißungen für unseren Freund Jakob. Natürlich dachte Jakob auch an Esaus Mordgedanken. Kapitel 1, Kapitel 4, 27, Vers 4. Ich zitiere: Und Esau wurde den Jakob Feind wegen des Segens, womit sein Vater ihn gesegnet hatte. Und Esau sprach in seinem Herzen: Die Zeit, da man um meinen Vater trauern wird, ist nicht mehr weit. Dann will ich meinen Bruder Jakob umbringen. Also das stand ihm im Kopf. Als Jakob südlich des Gebirges Gilead seinen Weg suchte, schien er von zwei Scharen himmlischer Engel umgeben zu sein, die wie zum Schutze vor und hinter ihm mitzogen. Das haben wir auch gerade gelesen. Jakob erinnerte sich des Gesichts in der Nähe von Bethel, und sein bedrücktes Herz wurde leichter in der Gewissheit, dass die göttlichen Boten, die bei ihm bei seiner Flucht aus Kanaan in Hoffnung und Mut gemacht haben, nun bei seiner Rückkehr seine Beschützer waren. Und er sprach damals, wie gesagt, da im Kapitel 32, das ist das Heerlager Gottes. Und wenn man diesen Namen Mahanaim genau untersucht, dann kommt man also auf die Bedeutung Doppellager, zwei Lager. Also das heißt praktisch, er ist vorne und hinten beschützt worden. Aber wie es halt immer so ist, wir meinen immer, wir Menschen, wir müssen da irgendwie nachhelfen. Dennoch meinte Jakob, etwas zu seiner Sicherheit tun zu müssen. Deshalb sandte er Boten mit einem Versöhnungsgruß an seinen Bruder und beschrieb ihnen den genauen Wortlaut, wie wir ihn vorhin gelesen haben. Damit kein Gedanke irgendeiner Bitterkeit in Esau aufkommen konnte, schickte Jakob seine Knechte zu Esau, meinem Herrn. Und wenn sie vorgelassen wurden, sollten sie von ihren Herrn als dein Knecht sprechen. Was er ihnen natürlich auch rübergebracht hat, das war, ich bin kein mittelloser Wanderer, der jetzt auf sein Erbe wartet. Wir lesen gemeinsam 7 und 8. Kapitel 32, Vers 7 und 8. Also es ist heute ein richtiges Bibelstudium. Und die Boten kehrten wieder zu Jakob zurück und berichteten ihm, wir sind zu deinem Bruder Esau gekommen und er zieht dir auch schon entgegen und 400 Mann mit ihm. Da fürchtete sich Jakob sehr und es wurde ihm Angst. Angst in Jakob. Und er teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe, Rinder und Kamele in zwei Lager. Haben wir wieder diese zwei Lager. 400 Mann ziehen da entgegen, Hilfe. Komisch, Angst, obwohl vor und hinter ihm Engel Gottes waren. Geht es uns manchmal nicht genauso? Wir wissen doch, der Engel des Herrn lagert sich um die, so in Fürchten, und hilft ihnen heraus. Und doch, Angst? Ja, wieso eigentlich? Jakob, der Stratege. 1. Mose 32, Vers 9. Denn er sprach, wenn Esau das eine Lager überfällt und es schlägt, so kann doch das übrig gebliebene Lager entkommen. Interessant finde ich nun das überlieferte Gebet, das mit seinem Glauben an Gottes Verheißung schließt. Wir lesen wieder im gleichen Kapitel 32, Vers 10 bis 13. Das ist jetzt das Gebet, das er spricht. Und Jakob sprach, und das sollten wir eben nicht vergessen, wenn wir in solche Notsituationen kommen, dann bitte nicht das Gebet vergessen. Du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaak, Herr, der du zu mir gesagt hast, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück. Ich will dir wohltun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinen Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging. Und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. Errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich erschlagen. Die Mutter samt den Kindern. Du aber hast gesagt, und jetzt Verheißung. Es ist wichtig, dass wir Gott seine Verheißungen auch sagen. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Nachkommen machen wie den Sand am Meer, der vor Menge nicht zu zählen ist. Sorgfältig hat er sich auf die Begegnung mit seinem Bruder vorbereitet, hat großzügige Geschenke. Und dieses Wort Geschenk kommt dazu in den Kapitel und auch später viermal vor. Und diese Geschenke hat er schon vorausgesandt, um ihn zu besänftigen. Dann hat er seine Familie aufgeteilt in zwei Lager, sodass im Falle eines Hinterhalts wenigstens ein Teil seiner Frauen und Kinder überleben würden. Seine unbewaffnete, wehrlose Schar war ja in keiner Weise auf eine feindliche Begegnung vorbereitet. Deshalb teilte er sie in zwei Gruppen. Nun hatten sie den Jabbok erreicht, als die Nacht hereinbrach. Der Jabbok, der ist also hier. Ganz nahe. Jakob schickte seine Familie durch die Furt des Flusses und blieb als einziger zurück. Was machte er in dieser Nacht? Erinnert mich jetzt an Jesus. Er wollte die Nacht im Gebet verbringen und mit Gott alleine sein. Denn nur Gott konnte Esaus Herz besänftigen. Das war des Erzvaters ganze Hoffnung. Es war eine verlassene, bergige Gegend, Schlupfwinkel wilder Tiere und Versteck von Räubern und Mördern. Einsam und schutzlos beugte sich Jakob in großer Not zur Erde. Es war Mitternacht und alles, was ihm das Leben lebenswert machte, weit weg. Einfach Gefahr, Todesnot. Aber am bittersten war der Gedanke, dass seine eigene Sünde diese Gefahr über die Unschuldigen heraufbeschworen hatte. Laut weinend betete er zu Gott. Auf einmal legte sich eine Hand auf ihn. Jetzt ist er massiv erschrocken. Ist das schon einer von den Männern von Esau? Jakobs Kampf. Das lesen wir jetzt in Kapitel 32, 25 bis 32. Es ist bei mir überschrieben, Jakobs Ringen mit Gott, Jakobs neuer Name. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an. Also der Jakob, der war stark. So dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da muss ich kurz einen Zwischenstopp machen. Der Jakob hat gewusst, dass er der Verlierer ist. Und zur damaligen Zeit hat der Sieger den praktisch nicht getötet, sondern er hat ihn dann eigentlich losgelassen und durfte ihn dann noch so wie ein Geschenk übergeben, den Verlierer. Also der Verlierer bekommt ein Geschenk. Und das hat der Jakob gewusst, das war zur damaligen Zeit so üblich. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete, Jakob, Fersenhalter. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Was? Der Sieger sagt zum Verlierer, du hast gewonnen? Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er am Peniel vorüberzog und er hinkte an seiner Hüfte. Das war ein zermürbender Kampf und nach Stunden des verzweifelten menschlichen Ringens erfolgt eine kurze göttliche Berührung, die Jakobs Hüftgelenk ausringt. Unter Schmerzen erkennt der Patriarch schließlich, mit wem er es zu tun hat. Jetzt folgt Interessantes. Nachdem Jakob stundenlang verzweifelt versucht hat, den Angreifer abzuwehren und von ihm wegzukommen, klammert er sich jetzt an ihn und will ihn nicht mehr loslassen, ohne vorher von ihm gesegnet zu werden. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Wenn ihr alles vergessen wollt von der Predigt heute, dann vergesst diesen Satz nicht. Es ist ein ganz wichtiger Satz. Es war Christus, der Engel des Bundes, der sich Jakob offenbarte und mit ihm kämpfte. Woher weiß ich das? Vers 31. Jakob aber nannte den Ort Peniel. Zu dem Namen komme ich noch. Denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und habe meine Seele gerettet. Also er hat sie nicht verloren. Er hat sein Leben nicht verloren. Und wir wissen ja, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen, können wir nicht. Wir würden sofort sterben. Und das ist der Grund, warum Jesus Mensch wurde. Stellt euch mal vor, der Mose auf dem Berg, ja, der Berg hat geraucht mit Feuer und die Menschen haben unheimliche Angst gehabt vor der Begegnung mit Gott. Also man kann Gott normalerweise nicht sehen. Aber wir wissen, durch den Traum, den der Jakob gehabt hat, die Brücke zu uns Menschen war schon immer Christus, von Anfang an. Ja, er war schon immer das Verbindungsglied zwischen Gott und Mensch. Und dieser Gott-Mensch ist hier jetzt dem Jakob begegnet. Nach 20 Jahren in dieser Nacht hat er endlich die wichtigste Lektion seines Lebens gelernt. Was war die wichtigste Lektion? Anstatt es mit eigener Kraft schaffen zu wollen, braucht er sich nur an Gott festzuhalten. An Gott dranbleiben, anstatt entgegenzuhalten, festhalten an Gott. Das Schlimme ist immer in unserem Leben, wenn wir alleine kämpfen. Ja? Wir müssen nicht alleine kämpfen, sondern wir können in jeder Situation Gott bitten, dass er in unser Leben kommt, dass er uns hilft. So wie auch die Monika heute erzählt hat, ja, wie Gott ihr geholfen hat, dieses wunderbare Auto zu bekommen. Also wie gesagt, das funktioniert auch heute noch. Das sollte unser täglicher Glaubenskampf sein. So werden wir, wie Jakob, zu echten Überwindern. Gebet, Bibelstudium und den Glauben bekennen. Das ist so das Rezept. Unser Kampf, und das dürfen wir uns von niemandem nehmen lassen, findet zu den Füßen Jesu statt. Das ist unsere Andachtszeit. Die Siege werden im Sprechzimmer Gottes ausgehandelt. Was ich immer schade finde, ist, die meisten Christen bleiben beim Kreuz stehen und gehen nicht weiter. Wir wissen, Jesus ist auferstanden. Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Jesus ist im Allerheiligsten. Wir dürfen dort unsere Gebete an ihn wenden. Also das heißt praktisch, wir sollen ins Heiligtum gehen. Und was haben wir denn im Heiligtum? Wir haben im Heiligtum das Brot des Lebens, das Wort Gottes, das Wort Jesu. Und wir haben im Heiligtum den goldenen Leuchter, den siebenarmigen Leuchter, ein Symbol für den Heiligen Geist. Und was haben wir noch im Heiligtum? Den Räucheraltar. Ja. Und dieser Räucheraltar, das ist die Gebete der Heiligen, die wir zu Gott richten dürfen. Aber bevor wir ins Heiligtum gehen, gehen wir natürlich zum Brandopferaltar. Da bringen wir unsere Sünden hin. Und dann gehen wir zum Waschbecken. Das Waschbecken ist ein Symbol für die Taufe. Und nach der Taufe gehen wir ins Heiligtum. Das ist der Weg. Und da soll man bleiben. Als Priester Gottes. Kurzer Exkurs. Jesus sagte zu Martha, die Martha hat ja auf Jesus gewartet wegen ihrem Bruder, der gestorben ist, der Lazarus. Eines aber ist notwendig, Maria hat das gute Teil gewählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Lukas 10, 42. Martha, Martha, du bist ja sehr fleißig, aber eins ist Not. Ihr müsst euch vorstellen, da kommt der König des Lebens. Da kommt der Herr Jesus in diese Familie. Und natürlich ist es schön, wenn man kocht und in die Suppe überqualmt und so weiter. Man will ja das Beste diesem hohen Gast geben. Aber die Maria, die hat sich hingesetzt und hat ihm zugehört. Und das war Jesus wichtiger. Das Kochen, das können wir später noch gemeinsam machen. Aber Maria hat das gute Teil gewählt. Dann habe ich noch eine andere Frage. Was unterscheidet die klugen Jungfrauen von den Törichten? Matthäus 25, 1 und 2. Sie haben nicht gewacht, also die Törichten, und gebetet mit dem Glauben, der durch die Liebe tätig ist und die Seele reinigt. Sorglos vor sich hingelebt, die Wahrheit wohl gehört, ihr zugestimmt, aber nicht auf ihr Alltagsleben übertragen. Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Das ist der Weg im Heiligtum. Und die Bibel sagt, ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Wir müssen da einfach dranbleiben. Das ist unser Vorrecht. Aber jetzt machen wir einen Ortswechsel. Während Jakob mit dem Engel rang, wurde ein anderer himmlischer Bote zu Esau gesandt. Im Traum sah er seinen Bruder als einen 20 Jahre lang vom Vaterhaus verbannten. Er erlebte seinen Kummer, als Jakob vom Tode der Mutter erfuhr und sah ihn von himmlischen Heerscharen umgeben. Esau erzählte diesen Traum seinen Kriegern und befahl ihnen, Jakob ja kein Leid anzutun. Schließlich näherten sich beide Scharen einander. Der Wüstenhäuptling Esau an der Spitze seiner Kriegsleute und Jakob mit Frauen und Kindern, Hirten und Mägden, denen lange Reihen von Groß- und Kleinvieh folgten. Auf seinem Stab gestützt, schritt der Erzvater auf die Kriegsschar zu, bleichen Angesichts von seinem Kampf entkräftet, ging er langsam unter Schmerzen und hinkte bei jedem Schritt. Aber aus seinem Gesicht leuchteten Freude und Frieden. Das sind die Überwinder. Wir lesen gemeinsam 1. Mose 33, Vers 1 bis 4. Und Jakob erhob seine Augen und schaute und siehe, Esau kam heran und 400 Mann mit ihm. Da verteilte er die Kinder auf Lea und auf Rahel und auf die beiden Mägde. Und er stellte die Mägde mit ihren Kindern vorn an und Lea mit ihren Kindern danach. Und Rahel mit Josef zuletzt, ist klar, ne? Aber, jetzt pass auf, was er gemacht hat. Er selbst aber ging ihnen voraus. Das erinnert mich jetzt an Alexander den Großen. Der ist mit seinen Soldaten gegangen. Er selbst aber ging ihnen voraus und verneigte sich 7-mal zur Erde, bis er nahe zu seinem Bruder kam. Da kommen jetzt die Tränen. Da lief ihn Esau entgegen, umarmte ihn, fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Und sie weinten. Ist das nicht wunderbar, was Gott tut? Ihr dürft heute Nachmittag gern die Geschichte weiterlesen. Das ist sehr spannend. Gott schenkt Versöhnung. Auch für so gestandene Männer. Esaus Krieger waren gerührt. Wohl nahmen sie das Gebrechen des Patriarchen wahr, ahnten aber nicht, dass dessen Schwäche seine Stärke war. Erinnert mich an Apostel Paulus, wo er schreibt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 2. Korinther 12, Vers 10. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Da habe ich hingeschrieben, ganz, ganz wichtig. Jakobs Erfahrung in jener Nacht des Ringens am Jabbok und der Angst versimpelte die Trübsal, durch die Gottes Volk unmittelbar vor der Wiederkunft Christi gehen muss. Wann das auch ist, das weiß ich nicht, ja, aber es könnte sein, dass das schon sehr bald uns bevorsteht. Deshalb, ich wiederhole den Satz noch einmal, verzeiht mir die Zeit. Jakobs Erfahrung in jener Nacht des Ringens am Jabbok und der Angst versimpelte die Trübsal, durch die Gottes Volk unmittelbar vor der Wiederkunft Jesu gehen wird. Texte, die das belegen. Jeremia 30, Vers 5 bis 7. Jeremia 30, Vers 5 bis 7. Ich zitiere. Der Prophet Jeremia sah diese Zeit im Gesicht voraus und sagte, wir hören ein Geschrei des Schreckens, nur Furcht ist da und kein Friede. Bitte jetzt keine Angst haben. Wie kommt es denn, dass alle Gesichter so bleich sind? Wehe, es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen. Und es ist eine Zeit der Angst für oder in Jakob. Da kommt also diese Überschrift von mir her. Doch soll ihm daraus geholfen werden. Also, wenn Gott etwas voraussagt, dann nicht nur das, was jetzt da mit Angst zu tun hat, sondern eine Warnungsbotschaft ist auch immer eine Heilsbotschaft. Ja? Denn die Heilsbotschaft heißt dann, doch soll ihm daraus geholfen werden. Ich stelle immer wieder fest, wenn ein Engel begegnet, es heißt immer, fürchtet euch nicht. Ja? Und so möchte ich das jetzt auch verstanden haben. Diese Zeit der Angst in Jakob beginnt, wenn Christus sein Werk als Mittler für die Menschen beendet. Dann ist der Fall eines jeden Menschen entschieden. Und es wird kein sühnendes Blut mehr geben, das ihn von der Sünde reinigt. Das steht im Patriarchen und Propheten auf der Seite 174. Wenn also Jesus die Fürsprache des Menschen beendet hat, also wenn die Gnadenzeit vorbei ist, erfolgt eine gewichtige, ernste Ankündigung. Und das finden wir in Offenbarung 22, Vers 11. Da heißt es, wer böse ist, der sei fernerhin böse. Und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Wer aber fromm ist, der sei fernerhin fromm. Und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. Auch das, was ich jetzt vorlese, stammt aus inspirierter Feder. Dann wird der Geist Gottes, der das Böse in Schranken hielt, von der Erde zurückgezogen. Wie Jakob von seinem zornigen Bruder mit dem Tode bedroht wurde, so wird das Volk Gottes durch die Gottlosen gefährdet sein, die es zu vernichten suchen. Und wie der Erzvater die ganze Nacht um Befreiung von der Hand Esau rang, so werden die Gerechten Tag und Nacht zu Gott um Errettung von den Feinden rufen, die sie umgeben. Ja, wer ist denn der Urfeind, der Erzfeind, der die Menschen dann zu sowas anstichelt? Ihr müsst euch vorstellen, da werden die Winde losgelassen. Ja, da sind die Menschen wild, furchtbar. Satan, der Drahtzieher, hatte Jakob damals vor den Engeln Gottes verklagt und gefordert, ihn um seiner Strafe willen zu töten. Er hatte Esau bewogen, gegen ihn zu ziehen. Also, als der Esau losgezogen ist, war eigentlich noch das Töten in seinem Kopf. Und wenn Gott jetzt da nicht eingegriffen hätte, dann hätte es ein furchtbares Gemetzel gegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Patriarchen, Seite 233. In der Zeit der Angst, unmittelbar vor der Wiederkunft Christi, werden auch die Gerechten durch himmlische Engel behütet. Interessant. Genau wie damals der Jakob. Da waren vorne und hinten das Heerlager Gottes. Mahajahim. Als aber die Engel haben ihn beschützt und trotzdem hatte er seinen Strategieplan gehabt. Aber die Übertreter des Gesetzes Gottes, und das ist jetzt wieder das, was nicht so schön klingt, können nicht mit dem Schutze Gottes rechnen. Wenn sie auch nur eine einzige göttliche Verordnung unbeachtet lassen, können nicht einmal Engel sie beschützen. Alles aus inspirierter Feder. Beispiel, wo haben wir dieses Beispiel in der Bibel? Mose, als der Mose wieder zurück nach Ägypten gegangen ist, was war die Sünde bei Mose? Ich lese es vor. 2. Mose 4, Vers 24 bis 26. 2. Mose 4, Vers 24 bis 26. Es geschah aber, als er unterwegs in der Herberge war, da trat ihm, also dem Mose, der Herr entgegen und wollte ihn töten. Seine Frau hat es begriffen, sehr schnell. Da nahm Zipora einen scharfen Stein und beschnitt ihrem Sohn die Vorhaut und warf sie ihm vor die Füße und sprach, fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihnen ab, sie sagte aber Blutbräutigam, wegen der Beschneidung. Wegen einer Sünde wäre der Führer des Volkes Gottes ums Leben gekommen. Stellt euch das einmal vor. Deshalb, die Herzen müssen beschnitten werden in der heutigen Zeit, nicht die Vorhaut. Es werden jetzt viele Verheißungen noch kommen. Ich bin schon fast am Ende. Also die Beschneidung, für die, die jetzt vielleicht sich da noch nicht so auskennen, das war eine Anordnung, die dem Volk Israel, also den Nachkommen Abrahams, gegeben worden sind. Also das ganze Haus von Abraham, alle seine Diener und Mägde, nicht Mägde, sondern seine Diener, sind also beschnitten worden. Und zwar, das sollte immer geschehen, wenn die Kinder geboren sind, am 8. Tag nach der Geburt. Und interessanterweise, es ist auch die beste Zeit für die Beschneidung. Und ihr wisst ja, das wird bis heute so gehandhabt. Nun der Rat Gottes. Jesaja 26, Vers 20 und 21. Jesaja 26, Vers 20 und 21. Das ist jetzt der Rat, den Gott an sein Volk gibt. So geh nun, mein Volk, in deine Kammer und schließe die Türe hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Und siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen. Das erinnert mich jetzt an Ägypten, wo die Erstgeburt geschlagen worden ist. Und siehe, der Herr wird von seinem Ort ausgehen, um die Bosheit der Erdbewohner an ihnen heimzusuchen. Und die Erde wird das auf ihr vergossene Blut offenbaren und die auf ihr Zerschlagenen nicht länger verbergen. Also in dieser Zeit sollen wir in unser Kämmerlein gehen. Da an dem Ort, wo wir auch sind, um uns praktisch von Gott beschützen zu lassen. Malachi 3, Vers 16 bis 18, wieder eine Verheißung. Malachi 3, Vers 16 bis 18. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochhalten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen den Gerechten und den Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihn nicht dient. Es gibt leider heute sehr viele gottlose Menschen, und da gibt es ein Zitat aus Psalm 14, Vers 1, wo es also heißt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Also Gott bezeichnet Leute, die Gott ignorieren, die sagen Evolution. Ja, bei Evolution kannst du Erde vorsetzen, dann haben wir die Revolution gegen Gott. Zu solchen Menschen sagt Gott, du Narr, wie kannst du nur so dumm sein und nicht glauben, dass alles durch mich geschaffen worden ist? Denn er denkt, Psalm 27, Vers 5 noch, Psalm 27, Vers 5, denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Das sind alles Verheißungen Gottes, die wir letzten Endes auswendig wissen müssen. Denn in dieser Zeit werden wir wahrscheinlich keine Bibel mehr haben. Und von daher müssen wir uns füllen von den Verheißungen Gottes. Und wir haben einen ganzen Wald von Verheißungen Gottes. Ja, also ganze Bäume, ganz viele Verheißungen. Aber wir müssen die Stellen kennen. Wir müssen wissen, wie diese Verheißungen sind. Und dann können wir auch Gott an diese Verheißungen, wir müssen ihn nicht erinnern, er kennt seine Verheißungen. Aber wir müssen uns erinnern. Jetzt habe ich noch ein Zitat aus Bei Werken und Propheten auch wieder. Doch Jakobs Lebensgeschichte ist ein Beweis dafür, dass Gott niemanden verwirft, der sich zwar zur Sünde verleiten ließ, aber in aufrichtiger Reue zu ihm zurückkehrt. Durch völlige Hingabe und festen Glauben erlangte Jakob, was er durch eigene Kraft nicht gewinnen konnte, den Sieg, und wurde zu einem echten Überwinder. Israel bedeutet Gottesstreiter oder Fürst Gottes. Und man könnte auch sagen Überwinder. Ich weiß nicht, ob das den heutigen Israeliten überhaupt bewusst ist, was das eigentlich bedeutet, was sie für einen wunderbaren Namen haben. Gott zeigte seinem Knecht, dass allein göttliche Wirksamkeit und Gnade den Segen verleihen konnten, den er ersehnte. So wird es denen gehen, die in der Endzeit leben. Sie sind auch von Gefahren umgeben, und will sie Verzweiflung überkommen, so sollen sie sich ausschließlich auf die Verdienste Jesu verlassen. Die Verdienste Jesu, der reformatorische Grundsatz, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Also wir können nichts aus uns selbst tun. Unserer Ohnmacht und Unwürdigkeit bewusst müssen wir unser ganzes Vertrauen auf den gekreuzigten und auferstandenen Erlöser setzen. Also nicht aus den Heiligtum gehen. Das Kreuz führt uns zum Heiligtum. Wer das tut, wird nicht umkommen. Die lange Liste unserer Übeltaten ist dem ewigen Gott bekannt. Diese Liste ist vollständig geführt. Keines unserer Vergehen allzu vergessen. Er kennt all unsere Haare, er weiß genau, wie viele Haare wir noch auf dem Kopf haben. Mehr oder weniger. Er aber, der das Rufen seiner Knechte in früheren Zeiten hörte, wird auch unser gläubiges Bitten vernehmen und alle unsere Übertretungen vergeben. Er hat es verheißen und er wird sein Wort halten. Die größten Siege der Gemeinde Christi oder des einzelnen Christen werden nicht durch Begabung oder Bildung, nicht mit Hilfe von Reichtum oder menschlichem Wohlwollen gewonnen. Es sind die Siege, die im Sprechzimmer Gottes errungen werden, wenn ernster, verzweifelt kämpfender Glaube den Arm des Mächtigen ergreift. Und da gibt es auch einen schönen Text im Psalm 51, Vers 19. Die Opfer aber, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, so wie es eben beim Jakob war. Das wirst du, unser Gott, nicht verachten. Angstigen Jakob, ja, aber ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und das wünsche ich mir und das wünsche ich euch. Und da habe ich jetzt gestern Abend noch einen interessanten Text gefunden, der vielleicht das Ganze noch einmal zusammenschließt. Der steht also in 5. Mose 32. Da finde ich einen wunderbaren Textabschnitt, den wir auch auf uns beziehen können. Und zwar Vers 9. Mose 32, Vers 9 bis 12. Denn das Teil des Herrn ist sein Volk. Jakob ist das Los seines Erbteils. Er hat ihn in der Wüste gefunden, in der Öde, im Geheul der Wildnis. Er umgab ihn, gab Acht auf ihn. Er behütete ihn wie seinen Augapfel. Wie ein Adler seine Nestbrut aufscheucht, über seinen Jungen schwebt, seine Flügel ausbreitet, sie aufnimmt, sie auf seinen Schwingen trägt. Der Herr allein leitete ihn und kein fremder Gott war mit ihm. Eine wunderbare Verheißung für das Volk Gottes damals und für das endzeitliche Volk heute. Und ich denke da immer an dieses Kindergebet, das mir meine Mutter beigebracht hat. Breit aus die Flügel beide, o Jesus, meine Freude. Und das ist ein wunderbares Gebet und damit möchte ich jetzt auch diese Predigt abschließen. Gottes Segen für euch. Lest weiter in diesem wertvollen Buch. Ich habe es extra hier mitgebracht. Das ist dieses dicke Buch, das wir damals als Buchevangelisten von Haus zu Haus getragen haben. Und in diesem Buch haben wir diese wunderbaren Sachen drinnen, die heute jeder lesen kann und lesen darf. Und ich kann euch das nur empfehlen. Wir haben immer früher gesagt als Buchevangelisten, das sind diese Entscheidungsbücher. Ja, durch diese Bücher werden Menschen zur Entscheidung geführt. Patriarchen und Propheten, Propheten und Könige, das Leben Jesu, dann das Wirken der Apostel und der große Kampf. Das heißt heute der Schatten zum Licht. Das sind diese fünf Bücher. Und ich kann wirklich jeden Gast, der jetzt da ist, das nur empfehlen, diese Bücher zu lesen. Sie werden euch sehr, sehr segensreich sein. Und damit werdet ihr auch. Damit wird euch geholfen, dass ihr zu echten Überwindern werdet. Das ist mein Wunsch und Gebet für uns alle. Amen. Unser großer Vater im Himmel, dein Name soll ewig gelobt und gepriesen und geheiligt sein. Jetzt und in alle Ewigkeit durch unseren Heiland Jesus Christus. Lob und Danke, Jesus, du Sieger, du Gerechter, du Heiliger. Du hast wahrhaftig den Sieg errungen und es liegt jetzt an uns, ob wir auf der Seite des Verlierers oder auf der Seite des Siegers von dir stehen dürfen. Es ist unser Vorrecht, Tag für Tag zu deinen Füßen zu treten und dir die Ehre zu geben, damit du in uns mächtig wirst und deine Verheißungen sich auch in unserem Leben erfüllen. Das bitten wir und wir danken dir dafür, dass du das auch getan hast und dass du es auch weiterhin tust. Amen.